Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 7. Mai auf Rabe. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Verbessert die Elefantenhochzeit in der Zementbranche die Situation der Arbeitenden? Ein Besuch bei den indischen Werken des künftigen Megakonzerns Holcim Lafarge. Was machen Sie, wenn Sie mal gewählt sind? Ein Blick hinter die Kulissen des Parlamentsbetriebes bietet die Ausstellung Bundesplatz 3 im Politforum des Käfigturms. Und gibt es Fahnen ohne Botschaften? Eine Installation mit 7 fiktiven Fahnen soll zum Denken anregen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Israels neue Regierung steht. Sie ist eine der extremsten der letzten Jahrzehnte. Quasi in letzter Minute hat sich Benjamin Netanyahus konservative Likud-Partei mit einem Koalitionspartner geeinigt. Die Likud regiert nun zusammen mit der extremen rechtsreligiösen Siedlerpartei das jüdische Haus mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme. Für den Friedensprozess mit Palästina bedeutet dies nichts Gutes. Laut ExpertInnen rückt eine Zwei-Staaten-Lösung damit in noch weitere Ferne. In Griechenland beginnt heute der Prozess gegen 17 Mitglieder der Goldenen Morgenröte. Ehemalige, aber auch aktuelle Parlamentsabgeordnete der rechtsextremistischen Partei sitzen in Athen auf der Anklagebank. Vorgeworfen wird ihnen die Gründung einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und illegaler Waffenbesitz. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, das Gericht wurde weiträumig abgesperrt. Bereits gestern demonstrierten hunderte GriechInnen gegen Rassismus und Faschismus. Die Mitte-Links-Parteien wollen keinen Kahlschlag in der Bundesverwaltung. Der Nationalrat hat sich gegen den Abbau von rund 6.000 Stellen beim Bundespersonal ausgesprochen. Trotzdem muss der Bund nächstes Jahr rund 500 Millionen Franken einsparen im Rahmen des geplanten Sparpakets CAP. Betroffen sind unter anderem die Entwicklungszusammenarbeit oder der Schienenverkehr. Von Sparübungen verschont bleiben die Schweizer Landwirtschaft, aber auch die AHV oder die indirekte Presseförderung. Ab morgen lebt die Schweiz auf Pump. In nur 4 Monaten hat die Schweiz sämtliche Ressourcen verbraucht, die ihr fürs aktuelle Jahr zustehen, sprich die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Gemäß den Zahlen des Global Footprint Networks wären mittlerweile 3 Planeten nötig, um die Bedürfnisse der Schweiz zu stillen. Verantwortlich für den großen ökologischen Fußabdruck der Schweiz sind vor allem der hohe Konsum und die Ernährung. Zum Wetter. Morgen Freitag Vormittag ist es noch sonnig, ab Mittag dann fängt es wieder an zu regnen bei 17 Grad. Das Wochenende zeigt sich veränderlich mit Regenschauern, vor allem am Samstag. Am Sonntag gibt es viele sonnige Abschnitte bei um 17 Grad.
Rabe Info.
Über 30 Milliarden Franken Umsatz, eine Produktion von rund einer halben Milliarde Tonnen Zement und fast 140.000 Mitarbeitende soll der schweizerisch-französische Megakonzern Holcim Lafarge nach der Fusion haben. Morgen Freitag soll die Elefantenhochzeit beschlossen werden, dann findet die außerordentliche Generalversammlung der Holcim statt. Dort beschließen die Aktionäre und Aktionärinnen über die Fusion der zwei grössten Zementkonzerne der Welt. Aktiv wäre der Megakonzern danach in gut der Hälfte aller Länder auf unserem Planeten, so auch im sich rasant entwickelnden Schwellenland Indien. Und genau dort kam Holcim in den letzten Jahren mehrfach in die Kritik. Die Arbeitsbedingungen der Angestellten seien alles andere als rosig, meldeten Gewerkschaften. Wer sich wehrte, riskierte, vor Gericht gestellt zu werden. Das berichtete unter anderem auch die ehemalige Rabe-Sendungsmacherin und Fotografin Karin Scheidecker, die vor einem Holz im Werk verhaftet wurde, als sie ein paar Fotos machen wollte. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Nun ist Yvonne Zimmermann von der Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation Solifon nach Indien gereist, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Ich wollte von ihr wissen, was für ein Bild haben Sie denn vorgefunden?
Ja, das Bild, das ich vorgefunden habe, war erschreckend. In einem Zementwerk, das der Holcim-Tochter Ambuja gehört und in Bhattapara sich befindet, habe ich mich mit Arbeitern getroffen, mit ehemaligen und mit aktuellen Arbeitern, die mir davon erzählt haben, dass sie sich nicht gewerkschaftlich so organisieren können, wie sie das wollen. Einige von ihnen hatten sich ab 2011 in der Gewerkschaft PCSS organisiert. Das ist eine Gewerkschaft von Leiharbeitern in der Zementbranche. Mehrere von ihnen hatten dann falsche Anklagen am Hals und 7 von ihnen haben mehrere Monate im Gefängnis verbracht, wegen dieser falschen Anklagen von Holcim-Sicherheitsangestellten. Damit wurde die Gewerkschaft zerschlagen und seither werden Arbeiter, die mit Gewerkschaften von PCSS sprechen, eingeschüchtert. Es wird ihnen mit der Entlassung gedroht und in diesem Werk existieren nur noch Gewerkschaften, die keine Forderungen an das Unternehmen stellen. In einem anderen Werk in Jamul besteht seit über 20 Jahren ein Konflikt. Die Holcim-Tochter ACC wurde 2 von indischen Gerichten verurteilt und dazu aufgefordert, dass die Leiharbeiter fest angestellt werden müssten, weil die Auslagerungsverträge Scheinverträge sind, damit sie nicht dieselben Löhne zahlen müssen wie an die Festangestellten. Holcim hat dieses Urteil nicht befolgt, sondern hat Berufung eingelegt und dieser Fall wird schon seit Jahren weitergezogen.
Also es gibt quasi so eine Zweiklassengesellschaft der Arbeiterschaft. Die einen, die sind angestellt, haben Arbeitsrechte, haben gewerkschaftliche Vertretung. Die anderen sind Leiharbeiter, ein bisschen zu vergleichen im weitesten Sinn vielleicht mit Leuten, die hierzulande temporär arbeiten. Also die haben wenig Rechte, können schnell entlassen werden, haben tiefere Löhne. Geht denn die Tendenz mehr in Richtung mehr Leiharbeiter anstellen statt Festangestellte jetzt bei diesen Holcim-Zementwerken?
Holcim hat sich bisher dazu nicht geäußert. Auf diesbezügliche Fragen wurden keine Antworten gegeben. Gleichzeitig hat der CEO Bernard Fontana vor ein paar Jahren an einer Generalversammlung der Aktionäre gesagt, dass demnächst auch keine Leiharbeiter mehr gebraucht würden. Wir vermuten, dass das neue Werk stark automatisiert sein wird und viel weniger Arbeiter benötigt werden als bisher. Aber es könnten ja die bisherigen Leiharbeiter auch einfach festangestellt werden. Aber dazu haben sie keine Antwort.
Wenn es jetzt zur Elefantenhochzeit kommt, und das wird es höchstwahrscheinlich, was bedeutet das denn für die Arbeiterschaft?
Ja, es muss befürchtet werden, dass der Druck auf die Arbeiter insgesamt zunimmt. Schon jetzt sind Arbeiter nicht nur in Indien unter Druck, auch anderswo haben wir sehr schlimme Geschichten gehört, wie mit den Arbeitern umgesprungen wird. Es ist nichts anzunehmen, dass der Konzern, wenn er noch viel größer wird, dass er sich dann plötzlich besser verhält gegenüber den Arbeitenden. Also es ist davon auszugehen, dass der Druck zunimmt, dass es zu Entlassungen kommt und da bestehen natürlich Ängste.
Sagt Yvonne Zimmermann vom Solifon, dem Solidaritätsfonds für Arbeitskämpfe auf der ganzen Welt. Sie hat im Rahmen ihrer Arbeit Werke von Tochterfirmen des Schweizer Zementriesen Holcim besucht. Die außerordentliche Generalversammlung von Holcim findet morgen Freitag statt.
Rabe Info.
Die SVP schießt fast täglich gegen Sozialhilfeempfängerinnen, Ausländer, EU und die Reitschule. Die Grünen lancieren laufend neue Initiativen. Die CVP versucht, aus dem Flüchtlingselend im Mittelmeer Kapital zu schlagen mit fadenscheinigen Lösungsvorschlägen. Auch wenn die Wahlen in den National- und Ständerat erst im Oktober dieses Jahres stattfinden, der Wahlkampf hat längst begonnen. Und es sind die 50. Parlamentswahlen, die in der Schweiz seit der Errichtung des modernen Bundesstaates stattfinden. Diesem Jubiläum widmet das Politforum im Käfigturm die Ausstellung Bundesplatz 3, die heute eröffnet wird. Die Parlamentsdienste des Bundes erlauben der Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen des Politbetriebes im Bundeshaus. So dürfen Ausstellungsbesucher und Besucherinnen zum Beispiel an einer sonst geheimen Kommissionssitzung teilnehmen. Unser Praktikant Jonas Jakob hat sich die Ausstellung angeschaut.
Im Herbst 1848 verkünden die Sieger mit Kanonendonner die Annahme der Bundesverfassung. Jetzt muss erstmals ein nationales Parlament gewählt werden.
Mit einem Video werden wir in der Ausstellung Bundesplatz 3 im Politforum in Käfigturm begrüßt. Das Video markiert den Anfang eines Rundgangs hinter die Kulissen des schweizerischen Parlamentsbetriebes. Andreas Blaser, Öffentlichkeitsbeauftragter vom Schweizerischen Parlament, begleitet uns durch die Ausstellung.
Wir haben diese Idee der 50. Wahl aufgenommen im ersten Raum. Dort sieht man eigentlich vier der wichtigsten Wahlen. 1848 die erste Wahl, 1919 der Wechsel vom Major- zum Proporzsystem und dann 1971 die erste Wahl mit Frauenbeteiligung. Dann kann man weiterschreiten und kann zum ersten Mal in einem Kommissionszimmer sitzen und eine Kommissionssitzung mitverfolgen. Die findet normalerweise hinter verschlossenen Türen statt und das ist das erste Mal, dass die Parlamentsdienste das präsentieren.
Vor den öffentlichen Debatten im National- und Ständerat werden Ratsgeschäfte in sogenannten Kommissionen hinter verschlossenen Türen vorberaten. Nun wurden exklusiv für die Ausstellung Bundesplatz 3, die Türen der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit, SGK, geöffnet. Im Film begleitet uns der Kommissionssekretär Urs Hensenberger und erklärt, wie eine Kommissionssitzung abläuft. Er erzählt uns, wie die Arbeit der Kommissionen den National- und Ständerat unterstützt.
Der Hauptteil der Parlamentsgeschäfte wird von ständigen Kommissionen vorberaten. Das heisst, praktisch alle Geschäfte, die in den Rat kommen, gehen vorher durch eine Kommission und deshalb ist die Funktion und die Rolle der Kommissionen derart entscheidend. Es werden hier die Vorentscheide getroffen und ohne diese Kommissionen würde das Parlament kaum funktionieren. Die Idee ist ja, dass in der Kommission vertieft debattiert werden kann und dass die wichtigsten Ergebnisse dann im Rat auch eine Mehrheit finden oder direkt akzeptiert werden.
Nach dem rund 15-minütigen Film begeben wir uns in den nächsten Raum. An den Wänden erkennen wir, dass es sich um eine Miniaturversion des Nationalratssaals handeln muss. Andreas Blaser von den Parlamentsdiensten erklärt, warum dieser Saal im Politforum Käfigturm nachgebaut worden ist.
Das ist primär für Schulklassen. Die können dort das Spiel «Mein Standpunkt» spielen. Sie müssen dabei bereits in der Schule sich vorbereiten. Sie spielen eben diese Phase Kommission. Deshalb zeigen wir es auch in der Ausstellung und kommen dann für die Plenumssitzung in den Nationalratssaal.
Im Mini-Nationalratssaal begrüßt uns Christoph Stutz. Er ist verantwortlich für politische Bildung im Politforum Käfigturm. Hier kann das Spiel «Mein Standpunkt» gespielt werden. Dieser Teil der Ausstellung richtet sich besonders an Schulklassen.
Die Schüler sollen Politik erleben. Das heißt, sie sollen ins Politforum kommen und auf spielerische Art und Weise mit der Politik konfrontiert werden. Sie sollen selber merken, dass ihre Stimme etwas zählt, ein Bewusstsein dafür, dass sie wichtig sind, dass sie ein Teil der Demokratie sind. Und schlussendlich sollen sie auch sehen, dass es in einer Demokratie immer mehrheitsfähige Lösungen braucht. Das heißt, Einzelkämpfer kommen eigentlich nicht so weit, auch nicht im Politforum.
Die Ausstellung bietet neben der Geschichte des Schweizerischen Parlamentes, neben dem Film über die Arbeit in den Kommissionen und neben dem Nationalratssaal für Schulklassen noch weitere Einblicke. Zum Beispiel in die Entstehung des amtlichen Bulletins, welches das in den Ratssälen gesprochene Wort protokolliert und für die Öffentlichkeit zusammenfasst. Oder im obersten Stockwerk erklären Mitglieder der 7 Bundeshausfraktion im Video-Statements, was die Teilnahme an Wahlen für sie bedeutet. Am Schluss der Ausstellung erklärt uns Andreas Blaser von den Parlamentsdiensten, die Ausstellung biete nicht nur einen Rückblick auf die vergangenen 49 Legislaturen, sondern die Ausstellung Bundesplatz 3 soll die Besucherinnen und Besucher auch zum Mitmachen an den kommenden 50. Parlamentswahlen animieren.
Wenn es uns schon gelingt, die Leute ein bisschen für die Politik zu sensibilisieren, ihnen aufzuzeigen, warum eben das Wählen wichtig ist, dann haben wir eigentlich unser Hauptziel erreicht. Und auch mit dem Spiel Mein Standpunkt, dort möchten wir eben den Jugendlichen zeigen, dass Politik debattieren ist, auch etwas Lustvolles sein kann. Das ist so ein bisschen die Idee, und wenn wir das schaffen, dann sind wir sehr zufrieden.
Sagt Andreas Blaser, Öffentlichkeitsbeauftragter der Schweizerischen Parlamentsdienste. Die Ausstellung Bundesplatz 3 wird heute eröffnet und dauert ziemlich genau bis zu den Wahlen, nämlich bis am 17. Oktober dieses Jahres. Weitere Informationen zur Ausstellung im Politforum Käfigturm in Bern und zur Arbeit des Schweizerischen Parlaments gibt es unter www.parlament.ch.
Rabe Info.
Wir von Rabe lieben sie. Wir verbreiten sie. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir sie irgendwo sehen. Wir haben ihr viel zu verdanken und wir hängen sie sogar auch dann auf, wenn uns der Vermieter mit dem Rausschmiss droht. Die Rabe-Fahne. Wie uns mit Rabe-Fahnen geht es anderen mit der Schweizer Fahne, mit der schwarz-roten Anarchistinnen-Fahne oder mit der weißen Fahne. Fahnen lösen Emotionen aus, Fahnen erzählen Geschichten, Fahnen sind voller Bedeutung. Urs Emch, pensionierter Ingenieur und Kunstfreund, beschäftigt sich schon lange mit dem Wesen der Fahne. Jetzt hat er selbst Fahnen erfunden und stellt sie ab heute Abend im Liebefeldpark in Könitz aus. Ich habe Urs Emch getroffen und wollte wissen, was ist denn Ihre Lieblingsfahne?
Ja, ich habe eigentlich kein besonderes Verhältnis zu Fahnen, habe aber, wenn ich eine Fahne gewollt hätte, dann hätte ich immer ganz eine andere Fahne gewählt als normal. Ich habe ein Bild im Kopf von einem ägyptischen Totengott, so ein schwarzer Schakal auf gelbem Grund. Aber zu Hause habe ich keinen Platz, um eine Fahne aufzustellen, und wollte auch zu Hause nie eine Fahne haben. Aber die Idee, eine etwas andere Fahne zu kreieren, ist schon ziemlich alt.
Und jetzt haben Sie die Fahnen verwirklicht. Es sind 7 Fahnen mit sehr untypischen Sujets. Auf einer Fahne ist ein Ausschnitt von einem Kran zu sehen, auf einer anderen ein Aquarium mit Goldfischen, eine Nahaufnahme von etwas, das ein Besen sein könnte. Sie wollen damit zum Denken anregen. Welche Gedanken möchten Sie gerne bei den Leuten auslösen, die jetzt an diesen Fahnen vorbeilaufen?
Auf Fahnen sind eigentlich immer Symbole. Das heißt, das sind irgendwelche Zeichen, und jedermann, wenn er sie sieht, weiß schon, um was es sich handelt. Also das ist eigentlich eine ganz komplexe Sache. Zum Beispiel eine Nationalfahne, klar, Schweizer Fahne oder eine Gemeindefahne. Es gibt auch andere Fahnen. Es gibt zum Beispiel Marken oder Logos von Firmen. Da weiß man generell auch ja ziemlich rasch, um was es sich handelt. Und ich wollte einfach mal etwas anderes machen und habe bewusst Bilder gewählt, die man erkennt, was es ist, aber keine Botschaft enthalten.
Das ist natürlich eine gute Frage. Geht das überhaupt, ob Fahnen keine Botschaft haben? Fahnen sind ja etwas sehr Emotionelles. Eben, sie verbinden einen mit einem Land oder einer Ortschaft oder mit einer stadtbekannten Radiostation. In Bern hangen überall die Rabe-Fahnen. Wir sind ja deshalb auch große Fahnen-Fans hier eigentlich. Sie wollen den Leuten mit diesen Fahnen Fragen stellen. Gibt es Fahnen, die Ihnen wichtig sind? Warum sind diese Fahnen wichtig für Sie? Wie vielen Fahnen begegnen Sie wohl heute? Was ist anders an den Fahnen im Park?
Wenn wir auf die erste Frage ziehen, gibt es Fahnen, die Ihnen wichtig sind? Gibt es die für Sie, Urs Emch?
Eigentlich nicht. Ich habe keine besonderen Präferenzen. Also man stellt sich natürlich, als Schweizer muss man sagen, die Schweizer Fahne ist mir wichtig. Klar ist, dass das für mich nicht negativ besetzt ist. Aber eigentlich besondere Emotionen damit verbinde ich nicht. Auch mit anderen nicht unbedingt.
Eine wichtige emotionale Besetzung der Fahne ist oft die Nation. Gleichzeitig auch, wenn man eine Fahne von einem Land verbrennt, macht man sich unter Umständen sogar strafbar. Man kann damit einen Protest ausdrücken. Gleichzeitig gibt es in der globalisierten Gesellschaft, zu der wir immer mehr werden, keine eigentliche Fahne der Globalisierung. Sind Ihre Fahnen denn da so ein Versuch, einen Entwurf dafür zu schaffen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe sogar das Gefühl, dass die Fahnen, die wir normalerweise kennen, eigentlich nur ihre Bedeutung haben können in einer globalisierten Welt, in dem natürlich eine Identifikation, also eine Abgrenzung gegenüber dem Globalen immer damit verbunden ist. Eine Abgrenzung im positiven oder negativen Sinn. Der negative Aspekt von diesem Prozess ist eigentlich die Abgrenzung oder die Ausgrenzung, und der positive ist Information und Identifikation.
Sagt Urs Emch, Initiant der Installation Die etwas andere Fahne. Die 7 von ihm kreierten Fahnen gibt es ab heute Donnerstagabend bis am 5. Juni im Liebefeldpark im Berner Vorort Könitz zu sehen. Ein Bild von den fiktiven Fahnen von Urs Emch gibt es auf der Rabe-Facebook-Seite www.facebook.com/Radio Rabe.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 7. Mai auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren und was das für die offizielle Schweiz bedeutet hat, die jahrelang mit den Nazis kollaboriert hatte. Dann berichten wir wieder einmal über die schönste Schule der Stadt, die Reitschule. Und der Schriftsteller Guy Kneta wird uns mit einem Radioblog beglücken. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All, Franziska Arni und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.